Die Frage, die man sich stellen kann, ist, funktioniert die Theorie immer noch, wenn man diese Axiome entfernt, um sie einfacher zu gestalten? Man könnte argumentieren, dass dies nicht der Fall ist. Daher vertrete ich hier eine klare Meinung, die auch viele Philosophen und Physiker vertreten: Wenn man die Messaxiome aus der Quantentheorie entfernt und nur an den mathematischen Axiomen festhält, hat man nicht genügend Ressourcen in den Axiomen, um den empirischen Inhalt der Quantentheorie zu erhalten, nämlich die wahrscheinlichkeitsbasierten Vorhersagen von Messergebnissen. Die Quantenfeldtheorien, aus denen unser Standardmodell besteht, sind die am besten bestätigten Theorien, die wir je hatten. Meiner Meinung nach ist die Quantenmechanik keine Näherung. Sie ist nicht exakt. Sie funktioniert sehr gut für kleine Dinge. Für große Dinge funktioniert sie nicht so gut, und sie ist keine deterministische Theorie, dem stimme ich zu. Es gibt sicherlich Wahrscheinlichkeiten, die in die Theorie und in die tatsächlichen Fakten einfließen, wenn man so will. Man muss, ich sage nicht, dass es sich um eine deterministische Theorie handelt, was ich nicht glaube, aber die Theorie, die ich behaupte, ist nicht ganz richtig, und ich denke, die Leute haben damit große Probleme. Sie sagen, die Quantenmechanik sei so eine wunderbare Theorie, dass man versuchen müsse, sich ihr und den Schwierigkeiten, die man damit hat, zu stellen und sie irgendwie zu verstehen. Ich denke, es ist einfach falsch, dass die Quantenmechanik nicht ganz korrekt ist. Wenn man große Systeme betrachtet, wenn die Gravitationseffekte wichtig werden, dann sieht man, dass es Unterschiede zur Quantenmechanik gibt. Es ist nur so, dass wenn man versucht zu sagen, dass die Schrödinger-Gleichung die Realität beschreibt, sie das bis zu einem gewissen Punkt tut, und bei Systemen, in denen es große Verschiebungen gibt, liefert sie einem sehr schnell die falsche Antwort. Sie liefert einem die richtige Antwort, wenn man sehr kleine Dinge betrachtet. Die Leute neigen dazu zu sagen, nun, kleine Dinge, große Dinge bestehen aus kleinen Dingen, und daher müssen die Regeln, die für große Dinge gelten, aus denen abgeleitet werden, die für kleine Dinge gelten. Ich denke, das ist nicht ganz die richtige Betrachtungsweise. Die allgemeine Relativitätstheorie ist etwas, das sich auf große Dinge bezieht, und die Prinzipien der allgemeinen Relativitätstheorie sind bis zu einem gewissen Grad nicht mit denen der Quantenmechanik vereinbar. Und die Leute sagen, nun, die Quantenmechanik befasst sich mit kleinen Dingen, und deshalb muss man ihnen vertrauen. Aber ich sage, dass keine von beiden so ganz richtig ist. Aber die Quantenmechanik funktioniert außerordentlich gut für kleine Dinge. Wenn sie immer größer werden, funktioniert sie schlechter, weil der Kollaps stattfindet. Ich sehe den Kollaps meiner Meinung nach als einen realen physikalischen Prozess. Er geschieht und liefert nur Wahrscheinlichkeitsantworten. Sie sehen also, Sie haben eine Superposition, dass das Ding hier und hier ist, und dann, wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist, wird es hier oder hier. Und an diesem Punkt, an dem es ankommt, ist es wahrscheinlichkeitsbasiert, zumindest nach unserem Verständnis. Es könnte auch etwas Subtileres sein, das ist durchaus möglich, aber meiner Meinung nach ist es einfach wahrscheinlichkeitsbasiert. Danke, ich überlege noch einmal, wie ich mit Alissa sprechen werde, bevor ich zu Jakobs Standpunkt zurückkehre. Wenn man der Idee folgt, dass es keinen wirklichen Zusammenbruch der Viele-Welten-Interpretation gibt, was bedeutet das dann für unsere Vorstellung von der Realität, sie auf diesem Niveau zu halten?
Mir hat sehr gut gefallen, was Roger vorhin über diese beiden Vorstellungen von der Realität gesagt hat. Ich meine, ich denke, das ist wirklich ein hilfreicher Punkt, wenn wir über die Interpretation der Quantenmechanik sprechen. Und insbesondere, ja, wenn man an die Viele-Welten-Interpretation glaubt, denn die Viele-Welten-Interpretation sagt voraus, dass es all diese Versionen von dir gibt, diese Kopien von dir, die sich aufgrund von Dekohärenz in anderen Teilen des Quantenzustands befinden. Man kann sie nicht beobachten, also richtig, wenn ich also wieder eine Messung durchführe, indem ich mir Rogers Münzen anschaue. Ich werde ein Ergebnis sehen. Ich werde es an einem Ort sehen. Es gibt eine weitere Kopie von mir, die es an einem anderen Ort sieht, aber ich kann nicht mit dieser interagieren. Also, ich denke, was du sagen möchtest, ist, dass es für das grundlegendere Bild der Realität zwei Realitäten gibt. Das alles ist Teil der Realität, der gesamte Quantenzustand. Aber für alltägliche Zwecke, die uns wichtig sind und in denen wir unser Leben leben, ist das real, womit ich interagieren kann, und das ist die Münze, die ich sehen kann. Also ja, nein, ich denke, das ist wirklich sehr hilfreich und es ist etwas, das wir ernster nehmen sollten.
Möchtest du darauf antworten, Jakob?
Ja, vielen Dank. Ich habe im Laufe der Jahre mit einer Reihe von Philosophen und Physikern gesprochen, darunter auch einige Leute hier auf dem Festival, und viele Leute scheinen zu denken, dass ihre Interpretation der Quantentheorie nur die Quantentheorie ist, und doch beschreiben die Leute die Quantentheorie irgendwie alle unterschiedlich. Also passt hier etwas nicht ganz zusammen. Die Wahrheit ist, dass die Quantentheorie eine Modifikation der Quantentheorie ist. Die Drafoan-Axiome stimmen nicht mit den Axiomen der Ever-Theorie überein. Die Average-Theorie entfernt einige der Axiome. Das ist eine andere Theorie. Nun kann man sich fragen, ob die Theorie immer noch funktioniert, wenn man diese Axiome entfernt, um sie einfacher zu machen. Und man kann wohl sagen, dass sie das nicht tut. Daher werde ich hier eine strikte Haltung einnehmen. Obwohl viele Leute in der Philosophie und Physik die Ansicht vertreten, dass, wenn man die Messaxiome aus der Quantentheorie entfernt und nur an den mathematischen Axiomen festhält, der sich auf diese einheitliche Weise entwickelt, man nicht genügend Ressourcen innerhalb der Axiome hat, um den empirischen Inhalt der Quantentheorie zu erhalten, nämlich die wahrscheinlichkeitstheoretischen Vorhersagen von Messergebnissen. Die Ever-Theorie besagt, dass es eine universelle Wellenfunktion gibt, die sich auf völlig deterministische Weise entwickelt und in Zweige aufspaltet, die sich immer weniger gegenseitig stören. Und das ist alles, was sie sagt. Jetzt brauchen wir noch mehr. Wir wollen sagen können, dass die Kopien von uns irgendwie Wahrscheinlichkeiten auf die richtige Weise erfahren, aber man stößt sofort auf ein Problem. Es gibt Verzweigungen, in denen fast alles passiert, was man sich vorstellen kann. Und wir sollen nicht nur feststellen, dass es verschiedene Verzweigungen gibt, sondern dass sie irgendwie mit korrekten Wahrscheinlichkeiten auftreten. Was sie nun sagen wollen, was auch immer er in seiner These erfolglos zu sagen versuchte, ist, dass die typische Kopie von ihnen, Messungen mit Mustern und Häufigkeiten hervorbringt, die mit den Vorhersagen der Messaxiome übereinstimmen. Aber das Problem ist, darüber zu sprechen, wer der typische Beobachter ist, der einen Begriff der Wahrscheinlichkeit voraussetzt, ohne den der Begriff des Typischen keinen Sinn ergibt. Alle Argumente, um Wahrscheinlichkeit aus dem Ansatz der Wahrscheinlichkeit abzuleiten, beinhalten diese Art von Zirkularität, und die Unvermeidlichkeit der Zirkularität ist einfach in die Tatsache eingebrannt, dass ihre Schlussfolgerung nicht logisch stärker sein kann als die Prämissen, wenn sie ein deduktives, strenges Argument konstruieren wollen. Wenn man nicht irgendwo heimlich mit Wahrscheinlichkeiten in seinen Prämissen beginnt, wird man am Ende keine Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Formats erhalten. Das ist nicht mein Argument. Andere Philosophen wie John Norton haben dieses Argument vorgebracht. Und obwohl die Anhänger der Everett-Theorie sehr, sehr komplizierte buchlange Abhandlungen darüber liefern, stellt man letztlich fest, dass sie, wenn man sie sorgfältig genug liest, viele zusätzliche Annahmen und Zirkelschlüsse beinhalten. Ich stimme nicht zu, dass Everetts Ansatz letztlich wirkt.
Okay, klingt, als möchte Alyssa eine Antwort darauf. Ich meine, wir haben die B-Regel. Ich muss darauf zurückkommen, dass Quant Everett in der Quantenmechanik nicht funktioniert. Es ist einfach nur Quantenmechanik. Everett in der Quantenmechanik ist die Quantenmechanik ohne kollabiertes Postulat und ohne verborgene Variablen. Die Quantenfeldtheorien, aus denen unser Standardmodell besteht, sind die am besten bestätigten Theorien, die wir je hatten. Das ist Everett in der Quantenmechanik. Es ist die Quantentheorie ohne Kollaps der Wellenfunktion und ohne verborgene Variablen. Wir haben also die Born-Esche Regel. Wir haben ein Rezept, um von Quantenzuständen zu Fakten über Wahrscheinlichkeiten zu gelangen, genau wie alle anderen auch. Sie wollen eine Herleitung der Born-Eschen Regel. Es gibt sehr viele. Ja, Sie können ein gutes Buch darüber lesen. Sie können Emergent Multiverse von David Wallace lesen und einen Ansatz sehen. Sie können in den jüngsten Arbeiten von Simon Saunders nach dem Ansatz der Zweigzählung suchen. Sie können die Arbeiten von Lead Vitamin lesen und den Ansatz der selbstlokalisierenden Unsicherheit sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Born-Esche Regel aus anderen, wohl kreisförmigen, abzuleiten. Das ist
das Buch, das ich Ihnen zugewiesen habe. Wir haben einen freundlichen Jakob, Sie sind mein Freund. Wir haben eine freundschaftliche Meinungsverschiedenheit darüber. Aber zu sagen, dass Everett und die Quantenmechanik oder die Viele-Welten-Theorie nicht funktionieren, bedeutet, dass die Quantenfeldtheorie nicht funktioniert. Und ich denke, dass ich damit ein Problem habe. Entschuldigung, ich muss sagen, ich behaupte nicht, dass die Quantenfeldtheorie nicht funktioniert. Jede Theorie, die empirisch äquivalent zur Quantentheorie ist, wird auch mit der Quantenfeldtheorie kompatibel sein und muss nicht unbedingt jemals in der Quantenmechanik gelesen werden. Der Erfolg der Quantenfeldtheorie beweist nicht die Richtigkeit der everianischen Quantentheorie. Ich möchte Roger noch einmal dazu holen, weil wir ganz klar eine Meinungsverschiedenheit über diese Interpretationen haben. Und Roger, du hast auch klar dargelegt, dass du denkst, dass die Quantenfeldtheorie nicht ganz richtig ist, wie du sagst. Wie gelangen wir zu einer Art Wissen, wie wir zwischen diesen Interpretationen navigieren können? Wie können wir deiner Meinung nach tatsächlich an einen Punkt gelangen, an dem wir jemanden davon überzeugen können, eine definitiv auszuschließen? 5 weitere Wissenschaftler mit 5 verschiedenen Interpretationen könnten unterschiedliche Standpunkte haben. Was denkst du, Roger, darüber? Wie können wir hier einen Schritt nach vorne kommen?
Nun, sehen Sie, wir sind so weit davon entfernt, die Grenzen der Quantenmechanik auszutesten. Es ist sehr schwierig, das zu tun. Ich denke, eines der Probleme mit diesem Thema sind einige der verwendeten Begriffe. Beobachtung und Messung sind meiner Meinung nach irreführend. Es hat nichts damit zu tun, dass ein Beobachter kommt und das System betrachtet. Darum geht es nicht. Ich meine, das ist vielleicht die allgemeine Sichtweise. Sie sagen, dass all diese verschiedenen Welten existieren. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass so etwas Großes wie eine Person oder etwas Ähnliches an der Superposition zweier Orte existieren könnte. Das wäre viel zu groß. Die einzigen Beweise in der Quantenmechanik beziehen sich nur auf Dinge, die ziemlich klein sind. Man muss vorsichtig sein, was man mit klein meint. Es könnten große Entfernungen sein. Was ich mit klein meine, hat mit dem Kriterium zu tun, das ich bereits erwähnt habe, das im Grunde auf die Folie zurückzuführen ist. Sie sagen, wie viel Energie es kostet, das Objekt von einem Ort zum anderen zu bewegen und solche Dinge. Dann können Sie ausrechnen, wie lange es dauern würde, bis ein Kollaps auftritt, um in das eine oder andere überzugehen. Ich würde sagen, der Kollaps der Wellenfunktion ist ein reales Phänomen. Das ist nicht nur Gerede oder so etwas. Es passiert wirklich. Die Welt verhält sich nicht nach der Schrödinger-Gleichung. Sie springt von einem zum anderen. Sie macht lustige Dinge, die nicht der klassischen Physik entsprechen. Das stimmt. Aber es gibt keinerlei Beweise dafür, dass sich ein großes Objekt an den Superorten befinden könnte. Und ich meine die Vorstellung, dass die Umgebung die Ursache für das Problem ist und das System dadurch viel komplizierter wird. Deshalb macht man sich Sorgen um die Umgebung. Das ist auch irreführend. Ich meine, das ist Teil der Geschichte, wenn man so will. Denn wenn man ein Experiment aufbaut, bei dem einem die Umgebung egal ist, hat man ein Problem. Man muss es also sehr isoliert halten, damit die Umgebung nicht in die Quere kommt. Und dann kann man testen, ob man ein großes Objekt für eine gewisse Zeit gleichzeitig an zwei Orten haben kann, was gegen die Doshi-Kriterien verstoßen würde, wenn noch nichts auch nur annähernd so weit gekommen ist. Um dieses Video weiter anzusehen, klicke auf den Link oben links oder in der Beschreibung unten.
Mit einer kostenlosen Testversion kannst du dir den gesamten Vortrag und tausende weitere ansehen. Vielen
Dank, dass du an dem Gespräch teilgenommen hast.